Guten Morgen zusammen. Ich darf zunächst ganz herzliche Grüße bestellen von Willi Unger, auch schon das ein oder andere Mal zum Predigen hier und sein ältester Freund, also sein ältesten Kollege, Freund. Der Alex war auch schon hier. Wir waren gestern beim Abschluss des Schuljahres in Oberberg und durften als ganze Familie sein und gestern ging es mir auch noch nicht so gut und er sagte direkt, hey, wenn was ist, ich komme morgen. Also er war wirklich bereit, als Hirte spontan einzuspringen, hat die Not gesehen und auch hoffe ich, dass die Stimme soweit hält und wir zusammen durch Gottes Wort gehen können. Ganz genau. Ich möchte euch bitten, nochmal aufzustehen. Lasst uns nochmal beten für die vor uns liegende Zeit. Jesus Christus, ich danke dir, dass du nicht tot geblieben bist, sondern auferstanden bist. All das ist Grundlage unseres Glaubens, unserer Hoffnung, unserer Zuversicht in Ewigkeit. Und so bete ich drum, dass du heute Glauben wächst, stärkst, neu machst und dass dieser Glaube zum Bewusstsein führt, dass er ewig zum ewigen Leben führt, dass wir ewig leben dürfen, wenn wir an dich glauben, Jesus Christus. Schenke Gnade zum Reden und zum Hören, jetzt auch bei dieser Wärme. Herr, lass uns fokussiert sein auf dein lebendiges Wort. Amen. Ich war der festen Meinung, die meisten Christen seien wandelnde Idioten, sagte Josh McDowell, als er sich auf den Weg machte, das Christentum zu widerlegen. Er sagte, ich war einigen von ihnen begegnet, ich wartete nur darauf, dass ein Christ im Hörsaal das Wort ergriff, um dem Professor zuvorzukommen und ihn auseinanderzunehmen. Ich dachte, wenn ein Christ auch nur eine Gehirnzelle hätte, müsste sie vor Einsamkeit sterben. Ich hatte vom Christsein keine Ahnung. Aber diese Leute forderten mich immer wieder heraus und schließlich ging ich drauf ein. Ich war entschlossen, sie von ihrem Irrtum zu überführen. Ich verließ das College, gab mein Geld, das ich durchs Jobben nebenbei verdient hatte, dafür aus, durch die Vereinigten Staaten, England, den Nahen Osten zu reisen, um Beweise zur Widerlegung des Christentums zu sammeln. Ich wusste nicht, dass es Beweismaterial gibt, das man mit dem Verstand beurteilen kann. Nach umfangreichen Untersuchungen und Nachforschungen kam mein Verstand schließlich zu dem Ergebnis, dass Jesus Christus der gewesen sein muss, der er nach seinen Behauptungen war. Mein Versuch, das Christentum zu widerlegen, wurde zum Hintergrund für meine ersten beiden Bücher. Als ich es nicht widerlegen konnte, wurde ich am Ende selber zum Christen und habe viele Jahre damit verbracht, ausführlich zu dokumentieren, warum ich überzeugt bin, dass der Glaube an Jesus Christus auch intellektuellen Ansprüchen standhalten kann. Eine der entscheidendsten Fragen bei meinem Versuch, das Christentum ad absurdum zu führen, konzentrierte sich auf die Auferstehung Jesu Christi. Mein Ziel war es, das Christentum zu widerlegen. Meine Forschung führte mich zu dem Schluss, dass ich der Bibel vertrauen konnte, dass Jesus Gott ist und am dritten Tag tatsächlich von den Toten auferstand. Ein Student der Universität von Uruguay fragte mich, Professor McDowell, warum können Sie das Christentum nicht intellektuell widerlegen? Meine Antwort, ich kann ein Ereignis der Geschichte nicht wegerklären. Er hat mehr als 1000 Stunden damit verbracht, sagt er von sich, um diese Dinge zu erforschen, die Hintergründe aufzuklären und ist letztlich zur Überzeugung gekommen, es ist Tatsache. Ich persönlich kann nicht 1000 Stunden vorweisen in dieser Forschung, aber wir dürfen dennoch der Bibel vertrauen und heute Morgen lesen, studieren und verstehen, wo auch wir Indizien, Beweise tatsächlich finden dürfen. Und so wollen wir in unserem heutigen Bibeltext aus Johannes 20, die Verse 1 bis 10, drei Elemente der Auferstehung Jesu anschauen, wo wir sehen, das ist erst so ein bisschen wie so ein Nebel, so ganz deutlich ist es nicht, aber es wird mehr und mehr Erkenntnis geben und das führt letztlich zu Glauben und Leben. Johannes 20, die Verse 1 bis 10. Lasst uns Gottes Wort lesen. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Sie spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zur Gruft. Und als er sich vornüber gebeugt hatte, sieht er die Leinentücher dort liegen. Doch er ging nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgt, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er, Jesus, aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes, die wir haben. Und die Predigt habe ich unter den Titel gestellt, der Nebel lichtet sich, Auferstehung und Leben. Wo wir erst sehr nebulös hier ankommen und sehen, was passiert hier, wo ganz viele Fragen offen sind. Wo wir dann sehen, es muss sich um eine Auferstehung handeln. Und dort entsteht Glaube und Leben. Und hier sind die drei Elemente. Zunächst die Verse 1 und 2 von diesem unglaublichen Bericht der Maria Magdalena, ein unglaublicher Bericht. Dann ein glaubwürdiger Befund, also ein Befund, den sie vorfinden im Grab, der glaubwürdig ist, dass Jesus auferstanden ist. Und dann ein beglaubigter Beweis. Es ist ein Beweis, bereits in den Schriften geführt worden, die Verse 9 und 10, was sie da noch nicht erkannt haben. Drei Elemente der Auferstehung Jesu, damit dein Glaube an Jesus Christus gestärkt oder gar zu ewigem Leben überhaupt geweckt wird. Und Johannes, das ist sehr interessant, er legt den Schwerpunkt hier in seinem ersten Bericht über die Auferstehung auf sein persönliches Erlebnis. Wie er selber zum Glauben kam, dass Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist. Die Überzeugung, hurra, Jesus lebt. Und damit steht er ganz in der Absicht seines Evangeliums. Wir lesen am Ende des 20. Kapitels in Vers 31 von den Zeichen und Wundern, die er aufgeschrieben hat. Genau die, die wir hier finden. Und hier haben wir ein Auferstehungswunder. Diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, ihr Leser, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist die große Absicht dieses Buches. Wenn wir Johannes lesen, dann soll das uns genau dahin führen, Glaube und Leben. Aber zunächst wollen wir mit Maria so ein bisschen in den Nebel rumstochern, diese vielen Fragen mit ihr gemeinsam durchdenken und diesen unglaublichen Bericht, den sie dann an die beiden Jünger weitergibt, uns anschauen. Johannes spricht von diesem ersten Tag der Woche. Der erste Tag, das ist dann der Sonntag gewesen. Johannes hat sein Evangelium ja auch viele Jahre später geschrieben, wo dann in der Zeit irgendwann auch die Christen sonntags ihren Gottesdienst gefeiert haben, nicht mehr am Sabbat wie die Juden. Die ganzen Passafeierlichkeiten und der Sabbat, sie sind vorübergegangen. Johannes beschreibt deutlich und bewusst, Maria, sie kommt in aller Frühe hierhin. Sie hat etwas, was sie noch zu erledigen hatte. Maria ist eine, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden war, die von 7 Dämonen besessen war, die ausgefahren sind aus ihr. Sie hat dem Herrn selbst so viel zu verdanken und zeigt hier jetzt ihre Liebe, ihre Hingabe, ihre Treue an den Herrn, dass sie sich in aller Frühe irgendwo zwischen 3 und 6 Uhr morgens aufmachte, um zum Grab zu kommen. Sie gehörte nicht einfach nur dazu, nein, sie war sogar mutig dabei bei den Frauen unter dem Kreuz, zeigt ihre Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Sie war die Erste, die Jesus wieder lebendig sehen konnte. Sie ist Zeugin seiner Auferstehung und sie kommt hin, um ihn noch weiter einzubalsamieren, zu konservieren, was am Sabbat nicht getan werden durfte. Und sie kam in aller Eile dahin. und wollte Jesus sehen, wollte es vollenden, was sie begonnen hatten bei der Grablegung. Das Grab ist der Ort, um den sich hier alles dreht. Und was sie vorfindet, ist das, was ich hier als unglaublich beschreibe. Dieser versiegelte Stein, er ist weggenommen. Matthäus berichtet uns von dieser Brisanz und auch den Vertuschungsversuchen dahinter. Und sie sieht das nur und sie kehrt um. Sie läuft zu Simon, Petrus und den anderen Jüngern. Zunächst zu ihm und zu Johannes. Simon, Petrus und Johannes, den Jünger, den Jesus lieb hatte, wie er sich immer hier selber in seinem Evangelium nennt. Und sie trägt diesen unglaublichen Bericht vor und sagt, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen gar nicht, wo er hingelegt worden ist. Zwei Fragen, die hier aufkommen. Wer ist sie? Und wer sind wir? Wen meint sie mit sie? Sie haben den Herrn weggenommen. Wer ist das? Von wem spricht sie? Aus den anderen Evangelium geht hervor, dass sie mit mehreren Frauen an dem Grab waren. Und erst einmal konnte sie sich all das gar nicht erklären, was hier passiert ist. Wir haben Licht gesehen. Wir waren dort, wie sie sagt. Und wir wissen nicht, wir Frauen wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie denkt, dass irgendjemand sie Jesus weggenommen hat. Und was Maria berichtet, ist ein einziges Rumstochern im Nebel. Sie hat keine Ahnung, was passiert ist. Sie weiß nicht, was Sache ist. Sie weiß nicht oder glaubt nicht, dass Jesus auferstanden sein könnte, so wie die anderen Jünger das auch nicht tun. Einfach unglaublich. Und wenn wir ein Stück weit weiterschauen in die Begebenheit, Vers 11, lesen wir nochmal. Maria stand da draußen vor der Gruft und weinte. Sie hatte noch keine klare Sicht auf die Auferstehung. Vers 13. Sie begründet ihr Weinen. Sie spricht, weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Vers 14. Ist auch noch dieser Nebel vorhanden. Sie wandte sich zurück, sieht Jesus da stehen, aber wusste nicht, dass es Jesus war. Ein Schleier vor ihren Augen. Und dann Vers 16, ein einziges Wort. Maria. Und sie wendet sich um und erkennt, es ist Jesus, ihr Meister, ihr Rabuni. Sie war die Erste, die ihn live in Farbe wieder lebendig sehen durfte. Und davon soll sie den anderen Jüngern dann berichten. Sie hat die wertvolle Aufgabe eines Botschafters Christi erhalten. Im weiteren Verlauf, ich denke, wir werden nächste Woche dorthin kommen. Aber hier stehen wir erst einmal in den ersten 10 Versen an einem unglaublichen Bericht, wo sie das alles noch nicht verstanden hat. Der Nebel ist noch da für sie selber, auch für die Jünger. Sie haben das noch nicht verstanden. Aber sie machen sich auch auf. Sie gehen zu dieser Gruft hin und wollen prüfen, was passiert ist. Und damit kommen wir zum zweiten Element der Auferstehung Jesu. Damit dein Glaube an Jesus Christus gestärkt wird oder überhaupt erst einmal geweckt wird. Ein glaubwürdiger Befund. Ein glaubwürdiger Befund. Petrus, Vers 3, lesen wir das, ging hinaus und der andere Jünger, also Johannes, und sie gingen zu der Gruft hin. Haben ein echtes Wettrennen veranstaltet, wie wir hier lesen in Vers 4. Die liefen zusammen, aber auf einmal ist Johannes schneller. Wir wissen nicht genau, warum er schneller ist. Vielleicht war er einfach jünger als Petrus. Wir haben keine Ahnung. Aber sehr interessant, dass er diese Details hier mit aufschreibt. Aber in Vers 5 wird uns etwas berichtet, was sehr sonderbar ist. Wir müssen uns vorstellen, es gab so eine Vorkammer und dann wirklich die Gruft. Und er beugte sich irgendwie nur so hinein und schaut hinein, was Sache ist. Der Stein war ja weg. Das war schon etwas, das überhaupt reingehen konnte. Und er beugte sich nur in die Grabkammer hinein. Auch hier wissen wir nicht, warum er nicht reingegangen ist. Vielleicht war einfach nur erstarrt von dem Anblick, was er gesehen hat. Vielleicht wollte er dann doch Petrus den Vortritt lassen. Keine Ahnung. Aber was er sieht, Leichentücher ohne einen Leichnam. Und das ist wirklich seltsam. Petrus folgt dem Johannes. Er kommt dann auch hin. Und Petrus war ja schon immer der Macher, der Vorprescher, der immer vorangegangen ist. Und er geht direkt ohne Unschweife in die Grabkammer hinein. Entdeckt dort auch die Leinentücher liegen. Und dann beginnt sich jetzt hier mehr und mehr der Nebel zu lichten. Benedikt Peters beschreibt, die Tücher liegen da, ohne den Leib des Herrn, den man in diese Tücher gewickelt hatte. Petrus schaut die Tücher an und folgert, hätte jemand den Herrn weggenommen, hätte keiner die Tücher dort liegen gelassen. Warum nicht? Johannes Chrysostomus, sehr interessant, im 4. Jahrhundert beschreibt so ein bisschen das, was eigentlich dabei passiert ist. Sie haben ja angefangen, Jesus schon zu balsamieren und Maria Magdalena wollte das zu Ende führen und Myrrhe war dabei ein Mittel, was sehr stark am Körper haften soll. Und man gar nicht ohne Probleme dann diese Tücher so fein säuberlich darunter entfernen konnte. So beschreibt es Johannes Chrysostomus. Aber dort liegen die Leintücher. Einfach dort. Aber es wird noch krasser. Vers 7. Es geht um ein Schweißtuch. Ein winziges Detail einfach in dieser Geschichte. Warum schreibt Johannes sowas? Er beschreibt die Besonderlichkeit an diesem Schweißtuch. Es hatte auf dem Haupt von Jesus gelegen, wie auch bei Lazarus das Schweißtuch auf seinem Haupt gelegen hatte, bei Lazarus. Und dieses Tuch, es wird beschrieben als, es liegt für sich, es liegt fein säuberlich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Johannes gibt uns diese Details mit, um zu verstehen, hier ist ein Indiz, was man erstmal erklären muss. Und gerade durch solche scheinbaren nebensächlichen Hinweise in der Geschichte wird eigentlich die Leugnung, die Verdrehung oder auch die Vergeistigung der Auferstehung unmöglich gemacht. Diese Erwähnung solcher Nebenumstände dient dazu, Angriffe und Zweifel zu zerstreuen. Warum? Die Erwähnung an sich ist schon Beweis oder Authentizität für den Bericht. Warum sollte Johannes sich sowas ausdenken? Die Erwähnung der Tücher macht vor allem auch die jüdische Lüge weg, von der wir im Matthäus-Evangelium lesen, die jüdische Lüge, dass die Jünger den Geist gestohlen haben können. In diesem Fall wären die Tücher entweder in Unordnung alle zurückgelassen worden, aber zumindest das Schweißtuch nicht fein säuberlich woanders extra gefaltet und hingelegt worden sein, oder am besten alles direkt mitgenommen. Also dieser Augenzeugenbericht dieser beiden Jünger besagt, hey, was eigentlich komisch ist, dass das eine noch da ist und das andere liegt woanders und so fein säuberlich dahingelegt. Es kann eigentlich nur eine Schlussfolgerung geben. Jesus lebt. Ein eindeutiges Indiz für die Auferstehung von Jesus Christus. So sagt es auch Benedikt Peters, als Jesus auferstand, ließ er die Grabtücher zurück als Zeugnis dafür, dass er Tod und Grab für immer überwunden hatte. Das Zeichen des Todes eines toten Körpers sind, ließ er zurück. Und der Leib, der da drin war, samt dem bereits gestorbenen Jesus, er wurde wieder lebendig gemacht. Und davon zeugt Johannes. Johannes, der am Ende seines Evangeliums sagt, dass er der Jünger ist, der von diesen Dingen zeugt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Kapitel 21, Vers 24. Johannes geht nun auch rein. Vers 8. Er war zuerst da, schreibt er nochmal, und er geht jetzt auch rein. Und jetzt passierte es. Er sah und glaubte. Der Befund vor Ort ist für ihn so eindeutig, ein so eindeutiges Zeichen, eine so eindeutige Indizienlage, die er vorfand, dass es für ihn nur eine Erklärung gab. Er glaubte. Glaube. Jesus ist auferstanden. Von Petrus und ihm wird dann am Ende berichtet, sie gehen einfach wieder heim, aber dann passierte etwas. Es passierte mehr an dem ganzen Tag noch über, da kommen wir die nächsten Male dann hin. Petrus sehen wir auch im Lukas-Evangelium, dass er sich wunderte. Bei Johannes ist schon der Glaube geweckt worden. Er sieht diesen außergewöhnlichen Befund mit tiefem Glauben, eine Überzeugung, Jesus lebt. Für ihn war der Nebel jetzt völlig aufgeklärt. Er hatte nicht die Frage von Maria, wo der Jesus hingelegt worden ist. Nein, er ist nirgendwo hingelegt worden, er ist auferstanden. Er glaubt, Auferstehung und Leben. Der Nebel hat sich für ihn zum Leben gelichtet. Und für die meisten anderen Jünger sollte das am gleichen Tag noch später passieren. Nur für Thomas nicht, der musste noch mal eine extra Lektion bekommen, lesen wir auch später noch. Es dauerte noch länger, er war nicht dabei. Meine Frage an dich, hast du Jesus gesehen? Nö. Ist es möglich, das trotzdem zu glauben? Ja, ist es. Warum? Woher kommt dieser Glaube? Diese Überzeugung kommt aus einer Grundlage, die wir haben, die uns das feinsäuberlich überliefert hat. Römer 10, Vers 17 sagt uns, der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt ist aber das Wort Christi oder das Wort Gottes. Er kommt nicht aus dem Schauen, auch wenn das bei Johannes das erste Mal hier so war. Wir lesen dann weiter in Vers 9, ja, dass sie das aufgrund der Schrift noch nicht verstanden haben. Erst einmal hat er gesehen und glaubte. Wie auch Thomas sah und auch fühlen durfte und glaubte. Aber Jesus sagt am Ende des Kapitels, in Vers 29 zu Thomas, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Aber glückselig sind die, die nicht gesehen haben und doch glauben. Also wenn du glaubst, dass Jesus Christus nicht im Tod geblieben ist und auferstanden ist, du bist glücklich zu preisen. Glückselig bist du, dass du Glauben hast, obwohl du nicht siehst. Und das ist die Essenz des Glaubens. Dass das Vertrauen da ist, dass das Unsichtbare, Hebräer 11 spricht davon, wirklich real ist. Hebräer 11 in den ersten 6 Versen. Wir sehen Jesus nicht, aber wir dürfen uns glücklich nennen. Wenn auch bei uns, und das ist dieses Wortspiel, was wir haben, der Nebel zu Leben wird. Wenn wir dieses Wort einfach umdrehen. Dass der Nebel sich hier lichtet und echtes Leben entsteht durch den Glauben, was das ganze Ziel des Johannesevangeliums ist. Spätestens seit der Aufklärung sind die Menschen darauf getrimmt, Beweise zu bekommen. Ja, Thomas war schon eigentlich mit einer der Ersten, der wollte Beweise haben. Gibt es Beweise für die Auferstehung Jesu? Ja, es gibt Indizien, Beweise für die Glaubwürdigkeit dieses geschichtlichen Ereignisses. Beim Raubüberfall zum Beispiel ist die Aussage eines Zeugen, der gesehen hat, wie der Räuber, der Mann, diese Waffe gezogen hat und geschossen hat auf den Angestellten, ein unmittelbarer Beweis. Aber zum Beispiel, dass gesehen wurde, dass dieser Mann mit der Pistole das Geschäft betreten hat und einen Schuss abgegeben hat, kurz nachdem er das Geschäft betreten hat, ist ein Indizienbeweis. Oder eine Quittung, die gefunden wird, wie dieser Mann diese Waffe gekauft hat, ist ein Indizienbeweis. Oder dass Fingerabdrücke auf der Waffe sind von dem Mann und auf der Kasse ist ein Indizienbeweis. Oder ein ballistischer Bericht, der zeigt, dass die Kugel aus seiner Waffe kam, ist ein Indizienbeweis. Vor einem Gericht sind Indizienbeweise und diese Augenzeugen oder unmittelbaren Beweise ebenso gültig. Ja? Und oft sogar sind starke Indizienbeweise vertrauenswürdiger als ein unmittelbarer Beweis, der gefälscht sein kann oder von Augenzeugen in subjektiver Art und Weise in anderer Wahrnehmung wiedergegeben werden kann. Indizienbeweise können eben nicht so leicht gefälscht werden. Es gibt Indizienbeweise, die ohne die Tatsache der Auferstehung nicht zu erklären sind. Und so möchte ich uns so ein bisschen mit hineinnehmen. 4 Dinge, die uns hoffentlich ein Stück weit mehr auch unseren Glauben nochmal festigen und sagen, okay, verstehe ich, ist ein Argument. Das leere Grab, so haben wir schon jetzt die ganze Zeit eigentlich drüber gesprochen, jede Behauptung der Auferstehung Jesu konnte von seinen Feinden sofort widerlegt werden, wenn irgendjemand den Leichnam des Gekreuzigten dort im Grabe oder irgendwo anders gefunden hätte. Aber der Leichnam war nicht da. Er wurde nicht gefunden. Die Wachsoldaten wurden sogar bestochen, um nichts zu sagen. Die eigenen Jünger hatten ihn nicht gestohlen, die Tücher wären nicht da, das Schweißtuch lag nicht ordentlich da. Die ganze Sachlage rund um dieses leere Grab ist ein Indizienbeweis, sind starke Indizien, die diese Hauptsache der Auferstehung logisch erklären. Das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Es ist auch nötig, dass es diese Indizien gibt. Wir dürfen an dieser Stelle auch auf sicherem Boden stehen. Man kann sagen, die Auferstehung ist der Haken, an dem letztlich der Kronleuchter unseres Glaubens hängt. Wenn wir das gleich noch sehen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, was wären wir dann? Wichtig ist zu wissen, dass es zuverlässige historische Dokumente gibt. Das ganze große Thema der Glaubwürdigkeit der Schrift, müssten wir jetzt aufmachen, das Fass, aber es wäre ein bisschen zu umfangreich. Ein andermal. Aber in diesen historischen Dokumenten finden wir belastbare Indizien für die Auferstehung, eben das leere Grab. Ein Fakt, dass der Leichnam nicht da ist, die Gegner uns ganz einfach widerlegen können und den Spuk beenden können. Aber es ist kein Spuk. Es ist Realität, ein starker Indizienbeweis. Ein zweiter Indizienbeweis ist die Gemeinde. Die Gemeinde hätte keine einzige Woche in diesem feindlichen Umfeld überlebt, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Wenn die Feinde damals einfach zum Beispiel durch den Leichnam bewiesen hätten, du, was ihr da macht, das kann ja alles gar nicht sein, der ist immer noch tot, dann gäbe es keine Christen. Die Kirche ohne Beziehung zur Auferstehung ihres Gründers erklären zu wollen, wäre genauso hoffnungslos, wie zu versuchen zu erklären, dass römische Geschichte ohne Julius Caesar existiert. Das ist ein etwas kleineres Beispiel, aber wir verstehen, denke ich, die Analogie. Beides gehört zusammen. Der Gründer, der Kern des Ganzen, Jesus Christus und die Gemeinde, die Christen. Ein starker Indiz, dass diese Gemeinde existiert, so wie Jesus es versprochen hat. Die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Matthäus 16. Also ist auch das ein Zeichen bis heute dafür, dass die Gemeinde existiert, für dieses Haupt. Für diese Hauptsache, dass Jesus auferstanden sein muss. Ein weiterer Indizienbeweis ist der Gottesdienst. Ich hatte es gerade schon anklingen lassen, damals wurden die Gottesdienste am Sabbat gefeiert. Aber die Christen haben begonnen, auf einmal Sonntag zu machen. Und wer waren diese ersten Christen? Es waren Juden, Christen, fromme Juden, die sich fanatisch daran geklammert haben, den Sabbat einzuhalten. Die sich fürchteten, wenn sie den Sabbat brechen, dass sie den Zorn Gottes auf sich ziehen. Aber diese frommen Männer haben Jesus Christus als den Auferstandenen angenommen und im Glauben akzeptiert und haben begonnen, für ihn zu leben. Und das machte etwas in ihrem Leben, dass es sie veranlasste, den jüdischen Traditionen den Rücken zu kehren, weil die Hauptsache klar ist, Jesus ist auferstanden. Und ein weiteres Indiz, was wir immer wieder hören, was bis heute viele sehen und erleben und auch du vielleicht selber in deinem Leben gemerkt hast, ein verändertes Leben. Es gab keine sichtbaren, keine weltlichen Vorteile wie Ansehen, wie Ruhm, wie finanziellen Reichtum für diejenigen, die sich an Jesus Christus gewandt und im Glauben ihn angenommen haben. Ganz im Gegenteil, Verfolgung und Martyrium stand immer wieder in der Kirchengeschichte auf dem Programm. Ist das, wofür du lebst, auch wert, dafür zu sterben? Die Christen haben das durchbuchstabiert. Und es ist eine Veränderung in diesen Menschen geschehen, ein starkes Indiz dafür, dass die Hauptsache logisch erklärt werden kann. Jesus muss auferstanden sein. Wir sehen das an der Familie Jesu, die ihn ja abgelehnt hatte und innerhalb von wenigen Tagen, wo sie dort warten, auf den Heiligen Geist im Obergemach mit den anderen Jüngern, vorher verspottet und jetzt sitzen sie da und warten darauf, was Jesus versprochen hatte, der Geist würde kommen. Etwas ist in ihrem Leben geschehen, unerklärlich, wenn es nicht mit der Auferstehung Jesu erklären. Die feigen Jünger, die sich verängstigt eingeschlossen haben am Karfreitag bis zum Ostertag. Irgendwas hat sich in ihnen verändert. dass sie von diesen feigen Anhängern, die sich zurückgeschlossen haben, für die Hoffnungslosigkeit an der Tagesordnung stand in diesen 3 Tagen, hin zu einer Schar von Enthusiasten und hingegebenen Nachfolgern, die in den Märtyrertod gegangen sind, soweit wir das wissen, alle bis auf einen, ihr Leben völlig umgekrempelt hat. Nicht zu erklären, wenn sie nicht Jesus Christus, den Lebendigen, gesehen hätten. Saulus. Paulus. Er schreibt in 1. Korinther 15 ganz kühn und lapidar von ganz vielen, die Jesus noch gesehen haben. Der setzt seine ganze Glaubwürdigkeit aufs Spiel, wo er sagt, es haben ihn viele gesehen, 500 haben ihn gesehen. Und es war noch zu Zeiten, wo sicherlich noch einige gelebt hätten. Hätte man ganz einfach nachprüfen können. Zeugenaussagen, sie waren real. Und Paulus hat alles auf diese Karte gesetzt. Er hat Jesus Christus gesehen als den Lebendigen. Der Juraprofessor Simon Greenleaf von Harvard, ein Mann, der hat jahrzehntelang gelehrt, wie man Aussagen auseinandersimmt und auch feststellen kann, ob ein Zeuge lügt oder eben nicht. Er kommt zu folgendem Schluss. Es wäre unmöglich, dass die Jünger fortfuhren, die berichteten Wahrheiten bezeugen, wenn Jesus nicht wirklich von den Toten auferstanden wäre. Wenn sie diese Tatsache nicht als absolut sicher in ihrem Leben gesehen hätten. Die Annalen der militärischen Kriegsführung bieten kaum ein ähnliches Beispiel von heroischer Standfestigkeit, Geduld und nicht wankendem Mut. Die Jünger hatten tatsächlich allen Grund, ihren Glauben und die Beweise für die großen Tatsachen und Wahrheiten, die sie verfochten, sorgfältig zu überdenken. Aber Jesus ist auferstanden. Und zu guter Letzt Josh McDowell. Was ist mit ihm passiert? Er sprach von diesen Büchern und er hat diese Bücher geschrieben. Die Tatsache der Auferstehung und, ein bisschen dicker, hatte ich gerade auch schon angekündigt, die Bibel im Test. Glaubwürdigkeit der Schrift. Er hat sich drauf und dran gemacht, das zu widerlegen und hat ellenlange Ausführungen geschrieben, dass das die einzige Wahrheit ist. Er hat sich dran gemacht, das zu widerlegen und kam zu dem Schluss, Jesus ist auferstanden. Und auch, wenn wir diese 4 Dinge sehen, ist es so, dass einzelne Bäume noch keinen Wald ausmachen. Aber wir sehen ein dickes Geflecht an verschiedenen Beweisstücken, Indizien, Beweisen, die sich zusammenziehen. Und wo wir sagen können, es ist die Hauptsache, die Auferstehung Jesu erklärt einfach alles, was wir hier vorfinden. Und damit geht es wirklich um alles. Und jetzt sitzt du entweder hier und sagst, naja, schön, dass du das sagst, bin gleich wieder weg. Oder du sitzt hier, kennst du sowieso schon alles. Vielleicht sitzt du hier, bist irgendwie gläubig und irgendwie, ja, klingt eigentlich ganz gut, aber so richtig mit deinem Leben hat das nichts zu tun. Oder vielleicht sitzt du hier und bist überzeugt, dass das die lebensverändernde Wahrheit ist. Du kannst Ausreden vorbringen, noch und nöcher. Schlechte Beleuchtung im Grab. War doch ein gut inszenierter Raub des Leichnams Jesu. Ich denke, wir kommen an diesen Beweisen nicht vorbei, die einfach nicht wegzuerklären sind. Starke Indizien, die diese Hauptsache erklären. Jesus Christus ist auferstanden. Und so möchte ich diesen 2. Punkt mit 3 Zitaten von 3 renommierten Männern der Rechtsgeschichte, also die auch sehr viel mit Indizien, Beweisen, Aussagen, Zeugenaussagen, Beweisen zurechtkommen, abschließen. Zunächst ein Jurist, Sir Lionel Lückow, steht auch im Guinness-Buch der Rekorde als der erfolgreichste Anwalt. Ich weiß nicht genau, wie das gemessen wird, aber steht auf jeden Fall drin. Naja, er zog auf jeden Fall nach einer Abwägung aller Argumente folgendes Fazit. Ich sage ausdrücklich, dass die Belege für die Auferstehung Jesu Christi so überwältigend sind, dass sie zur Anerkennung der Tatsache nötigen, durch einen Beweis, der nicht den geringsten Raum für Zweifel lässt. Im Testament von Lord Lyndhurst, einem der scharfsinnigsten Männer der Rechtsgeschichte Englands, stand: Ich weiß genau, was Beweise sind, und ich sage Ihnen, die massiven Beweise der Auferstehung konnten noch nie widerlegt werden. Lord Darling, ehemaliger britischer Oberrichter, stellte fest, Es gibt so überzeugende Beweise, positive wie negative, dass kein halbwegs vernünftiger Richter auf der Welt in der Lage wäre, ein Urteil gegen die Wahrhaftigkeit der Auferstehung Jesu zu fällen. Also Rechtsmänner, die sich damit auskennen, solche Beweislagen zu prüfen, Aussagen zu bewerten, haben gesagt, versuch das mal zu widerlegen. Es ist nicht möglich. Und so möchte ich mit uns zum letzten Punkt kommen, wo wir eigentlich an das Licht treten, wo der Nebel zumindest für Johannes erst einmal vollkommen weg ist, wo er wirklich sieht und glaubt. Auch wenn sie die Schrift noch nicht verstanden haben, auch dieser Glaube wird noch geweckt werden in den nächsten Tagen. Aber damit kommen wir zum dritten Element über der Auferstehung Jesu. Damit dein Glaube gestärkt wird oder gar zum ewigen Leben geweckt wird. Das dritte Element ist ein beglaubigter Beweis. Vers 9, schaut nochmal rein in die Bibel. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Das ist ein Einschub von Johannes, den er in sein Evangelium hier macht. Eine Begründung. Er sieht und glaubt, aber er glaubt noch nicht deswegen, weil er die Schrift verstanden hat. Sein Glaube an die Auferstehung beruht auf dem Sehen, noch nicht auf das, was Jesus immer und immer wieder gesagt hat. Ich werde sterben und auferstehen. In verschiedenen Bildern, Illustrationen, aber auch wortwörtlich hat er das immer wieder gesagt. Johannes' Glaube an die Auferstehung basiert auf dem Schauen des außerordentlichen, aber glaubwürdigen Befundes. Hätten sie Schriftverständnis mehr gehabt, Klammer auf, sie hatten noch nicht den Heiligen Geist, wie wir ihn heute haben, Klammer zu, das werden wir auch noch sehen, dann hätten sie eine andere Art, hätte er eine andere Art Glauben sicherlich gehabt. Und doch reichte das für ihn, dass er überzeugt war, Jesus ist auferstanden. Und das ist der springende Punkt. Wir brauchen diese ganzen Indizienbeweise, die wir gerade durchdacht haben, überhaupt nicht. Sie helfen uns, vielleicht eine Überzeugung noch zu gewinnen, aber wir dürfen so wie die Apostel später und auch alle Christen uns auf die Bibel verlassen. Der Beweis der Glaubwürdigkeit, die Bibel im Test, sehr interessant, viele Gedanken dazu, Tatsachen und Argumente für die Wahrheit der Bibel, die ist das, was zählt. Und wenn wir darin überzeugt sind, dann lesen wir diese Tatsachen und wissen, ja, so ist es. Ich darf einladen, im Februar ist immer ein Seminar in Berlin, die Autorität und Glaubwürdigkeit der Schrift. Das ist ein unheimlich gewinnbringendes Seminar, einfach den Glauben darin nochmal zu festigen. Wir haben diese Grundlage und sie ist fest. Sie rüttelt, da rüttelt niemand dran, die ist sicher wie sonst etwas. Aber wie kamen jetzt die Jünger zu dem Schriftbeweis? Wie kam es, dass Petrus schon 50 Tage später zu Pfingsten eine Predigt predigte und Verweise auf die Psalmen und sonst wohin brachte und zeigte, es ist alles geschrieben? Zu dem besten biblischen Unterricht überhaupt von Jesus selbst. Er ist auferstanden. Deswegen hat er von Jesus nochmal 40 Tage lang, Apostelgeschichte 1, 1 bis 3 lesen wir das, über das Reich Gottes Nachricht bekommen, Verständnis bekommen, Erkenntnis bekommen. Schon angefangen in Lukas 24, zunächst die Emmaus-Jünger, später die Jünger, legte Jesus ihnen da, was in den Schriften, in den Propheten, in den Psalmen geschrieben worden ist. Und so kommen sie zum Beweis. Jesus hat es ihnen fein, säuberlich gezeigt, die Christologie aufgezeigt. Da findest du mich, da findest du mich, da findest du mich. Und so glaubten sie und kamen zur vollen Überzeugung, es ist Tatsache. Jesus hatte zwar viele Male es angekündigt, aber erst später werden sie das erkennen aus Sicht unseres Textes heraus. Und damit möchte ich von der Tatsache der Auferstehung, wie wir sie gelesen haben, als historisches Ereignis, jetzt hinkommen zur Bedeutung der Auferstehung. Als theologische Notwendigkeit für deinen Glauben und für dein Leben. Die theologische Notwendigkeit. Was bedeutet das? Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, was wäre dann? Warum musste Christus auferstehen? Es gäbe sonst keine Auferstehungshoffnung. Wir hätten keine Hoffnung, dass auch wir eines Tages wieder auferstehen würden. Augen zu, Tod, für immer wäre dann die einzige Alternative. Aber Jesus hat versprochen, so wie ich auferweckt werden werde, so werdet auch ihr auferweckt werden. Jesus selbst ist die Auferstehung und das Leben. Er hat bei Lazarus bewiesen, dass er die Macht über den Tod hat. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt, sodass die Glaubenden Sieg nicht nur über Sünde, sondern auch über den Tod haben, wie wir gesungen haben. Der Stachel des Todes ist zerstört. Wir können 1. Korinther 15 mal aufschlagen. Da werden wir gleich noch einige dieser Verse lesen, wie Paulus diese Beweisführung aufzeigt. Was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Zunächst noch aus Römer 14. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, könnte er gar nicht herrschen. Schon das ganze Alte Testament kündigt immer wieder die Herrschaft Gottes an, die Herrschaft dessen an, der als Messias kommen würde. Gott selbst würde folglich als Lügner dastehen, wenn Christus nicht auferstanden wäre. 1. Korinther 15, Vers 14. Wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltslos. Oder wir könnten auch sagen, leer, eitel, nichtig, ohne Sinn. Also das, was ich euch hier erzähle, ist völliger Quatsch, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Hätte den Sonntagmorgen auch anders verbringen können. Wenn Jesus heute nicht leben würde, wäre die Botschaft der Bibel hohl. Unsere Predigt dementsprechend nichtig, sinnlos. Wenn Christus, auch Vers 14, nicht auferweckt worden wäre, so ist unser Glaube auch vergeblich. Es gibt kein Fundament für unseren Glauben, wenn die Auferstehung nur ein Scherz ist. Welche Garantie haben wir, dass eine Hoffnung über den Tod hinaus besteht? Wenn der sagt, ich bin die Auferstehung und Leben, uns im Tod geblieben, woran sollen wir dann glauben? An alles Mögliche, aber ohne Hoffnung auf ewiges Leben. Vers 15. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus nicht auferweckt hat. Wenn er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Also, wenn Christus nicht auferweckt ist, so sind wir falsche Zeugen. Falls Gott gar nicht existiert, wäre das auch überhaupt kein Problem. Wenn wir Lügner sind, dann hätten wir auch keinen moralischen Maßstab, dann ist das völlig egal, ob wir Lügner sind oder nicht. Aber falls Gott tatsächlich existiert, ein bisschen dieser Beweisführung hier denkend, und er Christus nicht auferweckt hätte, dann würden wir die Wahrheit ja verfälschen. Falsche Zeugen gegen Gott, wenn wir weiterhin Auferstehung predigen. Aber Jesus ist auferstanden. Vers 17. Wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Der Glaube ist nichtig, der Glaube ist hohl, hatten wir gerade schon, er ist vergeblich. Und wir wären noch in unseren Sünden. Wenn für unsere Sünde nicht bezahlt ist, wie würden wir dann einzig und alleine unsere Sünden bezahlen? Mit dem Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ewige Trennung von Gott. Keine Chance auf Auferstehung. Wenn Christus, Vers 18, nicht auferweckt worden wäre, dann sind die, die schon tot sind, ebenso verloren gegangen. Die in Christus Entschlafenen, so heißt es hier, wären auch tot. Falls Ostern ein Schwindel ist, dann sind all diejenigen, die wir kannten, wo wir vielleicht mit Hoffnung auf den Beerdigung gepredigt hätten, verloren. Wenn Christus nicht auferweckt worden wäre, Vers 19, dann wäre alles in diesem Leben, was wir auf Christus hingehofft haben, sinnlos, und so sind wir die elendsten von allen Menschen. Wir sind die elendsten von allen Menschen. Warum? Weil wir an eine Illusion geglaubt haben. Wir haben uns abgemüht, gelitten, gearbeitet, irgendwas gehofft, was nicht tragfähig ist. Hirngespinste, vielleicht geben sie uns Seelenfrieden, irgendeine Art von Hoffnung. Aber warum all das Mühen und Anstrengen noch dazu, wenn das alles nicht so ist? Wir können unser eigenes Leben leben, wie wir das wollen. Unser eigenes Ding drehen, essen, trinken und morgen mal schauen, was dann wird. Aber, Vers 20, aber, nun aber, ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Thank God for the buts in the Bible, war ein Satz, den Martin Lloyd-Jones geprägt hat. Danke Gott für die Abers in der Bibel, die diese dunklen Stellen, Römer 3, 20 und die ganzen Verse davor und dann dieses Aber in Vers 21, solche markanten Stellen, die zeigen, es ist düster. Aber es gibt diese Hoffnung, es gibt diese Tatsache, es gibt diese Wahrheit. Christus ist auferstanden und das ist die Erleichterung hier in diesem Abschnitt. Das ist das, was Realität ist und was alles andere vernichtet, was davor geschrieben worden ist. Es ist alles nicht so, weil Jesus auferstanden ist. Mit der Auferstehung wurde das Erlösungswerk besiegelt. Die Sünde ist gesühnt, der Sünder ist gerechtfertigt, der Tod ist überwunden, Satan ist vernichtet, Leben und Unverweslichkeit sind ans Licht gebracht. Mit seinem Tod hat der Mensch Jesus die Geschichte Adams, des ersten Menschen, zu Ende gebracht, vollkommen gemacht. In der Auferstehung ist Christus als der zweite Mensch, der Erstling der Entschlafenen, der Erstling aller, die auferstehen werden. Alle werden auferstehen. Der Nebel bei Johannes hat sich gelichtet. Er glaubte. Er glaubte, dass Jesus wirklich auferstanden ist und hat später noch von der Schrift her Beweise bekommen. Und dann, zurück ins Johannesevangelium, ich schließe mit Vers 10. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Ganz einfach beschrieben. Meine Frage an dich ist, wie gehst du heute hier wieder heim? Machst du einfach weiter wie bisher? Kommst, bist dabei, tust gute Dinge, spendest vielleicht. Das allein sind alles Gründe, die dich nicht retten. Ein Leben ohne Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, rettet dich nicht. Gehst du heim ohne Jesus, rettet dich nichts. Und darum musste Jesus sterben, weil wir Menschen ein Problem haben, ein Existenzproblem. Wir verweigern unseren Schöpfer Lob und Anerkennung, die ihm gebührt. Und dieses Problem wurde beseitigt durch Jesus Christus, weil wir es selber nicht beseitigen können. Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott, der wie eine Brücke, und hier das Symbol des Kreuzes, seines Sterbens und Auferstehens, wie eine Brücke von unserem Dasein hin in den Himmel reicht. Das macht die Bibel deutlich. Wenn du nicht über diese Brücke gehst, und das ist eindeutig, du landest in der Hölle, sagt die Bibel. Aber wenn du an Jesus Christus glaubst, der sein Leben für dich gegeben hat, weil er dich so liebt, wenn du an ihn glaubst, dass er das für dich getan hat, dann wirst du ewiges Leben erlangen. Das ist all das, was Johannes dir mitgeben möchte, wenn du sein Evangelium liest. Glaube, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dass du durch den Glauben Leben hast in seinem Namen. Punkt. Lies und glaube. Und wir haben heute gelesen und ich bete dafür, dass du glaubst. Oder dass dein Glaube heute nochmal gestärkt worden ist. Dafür ist Jesus gekommen. Wir haben unzählige Gründe, haben wir ihm geliefert, dass er uns nicht liebt. Aber keiner dieser Gründe ist stark genug, um ihm von seiner Liebe umzustimmen. Er liebt dich. Und will eine persönliche Beziehung mit dir. Und deswegen ist bildlich gesprochen mein Aufruf, lass du Jesus nicht in der Gruft deines Lebens zurück. Lade ihn ein, zu dir nach Hause zu kommen, in dein Lebenshaus. Lade ihn ein in dein Leben. Glaube an Jesus Christus. Bitte ihn um die Vergebung deiner Sünden. Und lass ihn dein Leben bestimmen. Jesus lebt. Und das ist die vernünftigste Antwort auf die Tatsache dessen, was wir gesehen haben, an all den Indizien, die wir vorfinden durften. Und so hoffe ich, dass Gott uns durch Johannes heute Morgen diese drei Elemente der Auferstehung deutlich vor Augen führen durfte, gezeigt hat, damit dein Glaube an Jesus Christus gestärkt wird oder gar vielleicht zum ersten Mal das neue Leben geweckt wird. Wir kamen von diesem unglaublichen Bericht, wo Maria völlig im Nebel rumgestochert ist. Über diesen glaubwürdigen Befund mit ganz vielen Indizien, Beweisen und diesem beglaubigten Beweis, der alles, was wir haben, die Schrift, uns ja wirklich hinführt zum Glauben. Alles, was wir haben, ist glaubwürdig, weil es von Gott ist, der die Wahrheit ist. Geh nicht heim ohne Jesus. Es geht um ihn, es geht um alles. Jesus Christus ist auferstanden. Amen.